Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Einer der ungewöhnlichsten Denker im 20. Jahrhundert und einer der einflussreichsten Denker bis heute, das ist Michel Foucault. Der Philosoph hat über Dinge nachgedacht, die sonst in dieser Disziplin kaum vorkamen, zumindest in Foucaults Zeit nicht. Also über Wahnsinn und Gefängnisse und Sexualität und unser Verhältnis zu unseren Körpern. Michel Foucault ist 1984 gestorben, aber jetzt, am Montag, wird ein neues Buch von ihm erscheinen. Die Geständnisse des Fleisches, so heißt das Buch, das erscheint als vierter Band des Foucault'schen Großwerks Sexualität und Wahrheit. Catherine Newmark und René Agiga aus unserer Redaktion, die beiden beschäftigen sich schon lange mit Michel Foucault und sie sind jetzt beide hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Also ein Buch, das 35 Jahre nach dem Tod des Autors erstmals erscheint. Und dann war ich ein bisschen erschüttert angesichts der Verlagsankündigung. Es soll gehen in dem Buch um die Diskussion der Kirchenväter über das Geschlechtsleben in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten. Da wüsste ich jetzt erstmal gerne, geht uns das heute noch irgendwas an?
Ja, selbstverständlich. Insofern uns Foucault immer interessiert und natürlich das Geschlechtsleben der Kirchenväter, die christliche Tradition ist einflussreich für uns und Foucault ist jemand, der über Sexualität und Macht nachdenkt und das, würde ich sagen, ist immer aktuell.
Ich fürchte, die Frage, die Sie gerade formuliert haben, haben sich selbst Foucault-Fans gestellt. Also was soll ich mit den Kirchenvätern aus den ersten Jahrhunderten überhaupt anfangen? Außer Augustinus, der da vorkommt, sind die meisten in der breiteren Öffentlichkeit eher vergessen. Meine schnellste Antwort auf die Frage wäre, es ist deshalb interessant, weil Foucault sie liest. Und Foucault gehört in meinen Augen zum Kanon der Philosophie mindestens des 20. Jahrhunderts. Das war noch nicht so sehr während seiner Lebzeiten, so weil er sehr umstritten war, unter anderem, weil, wie Sie gesagt haben, er sich mit Gefängnissen und sehr für die Philosophie ungewöhnlichen Sachen beschäftigt hat. Aber heute ist das klar, dass er zum Kanon gehört. Und Kanon würde für mich bedeuten, denkt über Sachen nach, die nicht nur in seiner Lebenszeit interessant waren, sondern ist auch heute darüber hinaus lesbar. Und in der Philosophie beschäftigt sich nicht zuletzt mit jener Frage, die Kant, in der Kant alle Fragen der Philosophie zusammengefasst hat, nämlich, was ist der Mensch? Und darauf hat Foucault immer wieder Antworten gegeben, bestimmt auch in diesem Buch.
Wenn Sie aber jetzt sagen, das ist ein Philosoph, der zum Kanon gehört, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass so ein Buch von ihm jetzt erst 35 Jahre nach seinem Tod erscheint. Wie kommt das denn?
Ja, das verschwand nach seinem Tod erst gleich im Safe, weil er hatte eine Anweisung hinterlassen, keine posthumen Publikationen. Sein Lebenspartner hat sich daran gehalten, hat das erstmal in der Wohnung gelassen, die ganzen Manuskripte, hat sie dann ins Banksafe gebracht, damit sie da sicher waren. Und dieser Nachlass ist aber 2013 an die Bibliothek Nationale übergegangen und ist somit seither Forschern zugänglich. Das heißt, es war jetzt abzusehen, dass, wenn man es nicht publiziert, es auch wilde Publikationen geben wird, weil Leute das eben lesen können. Und da haben eben die Erben jetzt beschlossen, dass sie diesen Band, an dem Foucault tatsächlich bis zu seinem Tod noch gearbeitet hat, der fast fertig war, jetzt offiziell herausgeben.
Vielleicht wäre es ganz schlau, das auch ein bisschen einzuordnen in diesen Gesamtkomplex, in dem das Buch jetzt erscheint. Wie gesagt, die Geständnisse des Fleisches, so heißt dieser vierte Band von Sexualität und Wahrheit. Das ist dieses Großwerk von Foucault. Können Sie in knapper Form sagen, worum es geht in diesem Großwerk?
Ja, also in die knappeste Form ist, glaube ich, zu sagen, das ist das einzige Buch, das ich kenne oder Buchreihe, wo die Übersetzung des Titels triftiger ist als das französische Original. Im französischen Original heißt das Ding die Geschichte der Sexualität, l'histoire de la sexualité. Auf Deutsch heißt es Sexualität und Wahrheit, wie Sie gesagt haben. Und tatsächlich sind diese drei, jetzt vier Bände, keine Geschichte der sexuellen Verhaltensweisen, also wer wie was praktiziert hat oder sowas über die Jahrhunderte, sondern eine Geschichte darüber, wie Sexualität und Wahrheit zusammenhängen, aufeinander bezogen sind. Im ersten Band, der beschäftigt sich vor allem im 19. Jahrhundert, langes 19. Jahrhundert, das eben auch in die damalige Gegenwart strahlt. Vor allem mit der These, das sage ich mal ganz kurz, nein, unsere Sexualität ist nicht unterdrückt, das Reden über Sexualität ist nicht unterdrückt, wir sind nicht super verklemmt, sondern im Gegenteil. Eigentlich seit dem 19. Jahrhundert werden wir angereizt, über sexuelle Sachen zu sprechen. Tagebücher, Internatskontrollen, solche Sachen. Und danach in den Bänden 2 und 3 hat Foucault das Projekt völlig verändert und stellt andere Fragen nochmal zu Sexualität und Wahrheit. Und da weniger so bezogen auf Macht, wie üben Internatslehrer Macht aus oder so über Sexualitätsgerede, sondern eher in Bezug auf das Verhältnis von sich zu sich selbst. Das ist dann die Frage, die er an antike Texte stellt. Und so kommen dann eben auch diese Kirchenväter in den Blick, von denen ich jetzt selber wenig weiß.
Und wenn wir jetzt auf das neue Buch schauen, eben die Geständnisse des Fleisches, was fügt dieser neue Band denn jetzt hinzu zu diesen anderen drei Bänden?
Also in gewisser Weise kann man sagen, er ist das Bindeglied, insofern eben 32 mit den antiken Diskursen über Sexualität beschäftigen und wie man das als Selbstsorge begriff. Es ist ein Teil der körperlichen Pflege, man muss sich also ethisch damit beschäftigen, wie man mit seinem Körper und seinen Lüsten umgeht. Und im 19. Jahrhundert, also in Band 1, geht es eben um diese Disziplinierung der Sexualität, diese Beichtzwänge, die säkularisiert werden. Und das ist, glaube ich, die Verbindung ist eben, wenn es im neuen Band geht, es um die Spätantike, um die christlichen Kirchenväter und wie die das antike Modell ins christliche Denken überführen. Und eben vor allem mit diesen, es geht da ganz viel um Beichte, um Keuschheit, um Jungfräulichkeit, um ganz viele frühchristliche Diskussionen, die irgendwie auch uns sehr abstrakt erscheinen oder sehr nicht heutig. Aber letztlich ist es die Verbindung dessen, dass eben etwas verinnerlicht wird. Es geht nicht mehr darum, dass Sexualität kontrolliert wird, weil man sich vor Ausschweifung zum Beispiel bewahren soll, sondern dass Sexualität als im Inneren des Subjektes vorhandene Problematik gesehen wird, über die es ganz viel nachzudenken und zu sprechen gilt, in Beichtpraktiken, die eben bis in die Gegenwart strahlen, weil Foucault eben als Genealoge schon irgendwie zeigt, dass es eine Verbindung gibt von uns zur Vergangenheit.
Jetzt haben Sie ja vorhin mehrfach gesagt, dass Sexualität und Macht so ein ganz wichtiger Zusammenhang ist, über den Foucault immer wieder nachdenkt. Und wir hatten ja in den letzten Monaten, Jahren einen Großdiskurs über den Zusammenhang von Macht, Einfluss und Sexualität, eben die MeToo-Debatte. Wenn man jetzt mit Foucault, auch gerade mit diesem neuen Buch, auf diese Debatte schaut, was würde Foucault dazu sagen?
Das ist jedenfalls eine Frage, die ich mir während diese MeToo-Debatte oder dieses große MeToo-Rauschen ausgehend von dem sozialen Medium Twitter losging, ganz oft gestellt habe. Und ich versuche das mal zu sagen, ich glaube, mit Foucault kriegt man zwei sehr unterschiedliche Blicke darauf. Der erste Blick, vielleicht mache ich erstmal den, dann kann Catherine Newmark das vielleicht sogar noch ergänzen. Der erste Blick, der schließt so ein bisschen an Foucault, der ja auch ein politisch total aktivistisch linker Denker gewesen ist und der sowohl in seinen politischen Aktivitäten als auch in vielen Schriften keinen Zweifel daran lässt, dass man seine Schriften als Werkzeuge benutzen kann für den Kampf gegen Unterdrückung, gegen befreiende Kämpfe. Und wenn man diese MeToo-Sache als einen solchen versteht, dann hat man jedenfalls, also mindestens, das sympathisierende Herz von Foucault auf seiner Seite und man wird auch ganz sicher viele Texte finden, die anschlussfähig sind, also um zu sagen, wir müssen Ketten sprengen und keine Ahnung. Und in dieser Hinsicht hat man Foucault auf seiner Seite, da würde einem sicherlich noch einiges einfallen.
Ketten. Ja, andererseits kann man eben mit Foucault auch, weil er ja immer wieder das Sprechen über Sexualität nicht nur analysiert, sondern auch kritisch einordnet, kann man sagen, MeToo ist ja in gewisser Weise, also gerade so im Foucault'schen Sinne, so ein ganz großer Beicht- und Sprech-Zusammenhang. Also es geht darum, dass wir jetzt die Wahrheit sagen über unser sexuelles Verhalten, also nicht nur die vielen Frauen, die über ihre Erlebnisse berichtet haben, sondern dann auch die Männer, die darauf reagiert haben und ihr eigenes Verhalten hinterfragt haben, also diese Hashtags, ich war es und ich weiß nicht mehr genau, wie die alle waren. Und in diesem Sinne könnte man sagen, naja, Foucault wäre da skeptisch, weil alles, er ja immer wieder auf diesen Punkt zurückkommt, dass wenn wir von einer Befreiung der Sexualität sprechen, wir in gewisser Weise ja gleichzeitig aber sie auch eben herstellen, diese Sexualität, genau, über die wir jetzt versuchen, sprachlich sozusagen eine Befreiung zu schaffen.
Ja, das würde ich total unterstreichen, glaube ich auch. MeToo war ein riesengroßer Anreiz zu reden über sexuelle Praktiken, über hässliche sexuelle Praktiken und über dieses Sprechen eigentlich so auszutarieren, was ist okay, was ist nicht okay. Und das, was Catherine Newmark gerade sagte, dass das eben auch so eine Beichtpraktik im Sinne von Foucault, wo er das 19. Jahrhundert untersucht hat, ist, kann man das zuspitzen auf seine These, der Mensch ist ein Geständnistier. Das ist eine seiner Antworten auf die Frage, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein Geständnistier und das haben wir da während MeToo gesehen und da ist er tatsächlich eher skeptisch.
Vielleicht können Sie das erklären. Warum ist er da skeptisch? Was ist aus seiner Sicht das Problem daran?
Nee, das Problem ist vielleicht, können wir sagen, dass man in diesem Reden eben das auch erst herstellt, was man kritisiert in gewisser Weise. Also wobei man, also es gibt jetzt auch allerlei Texte, die dann sagen, naja, Foucault hätte das kritisiert, er würde sagen, naja, also ihr stellt da jetzt überhaupt erst etwas her. Man kann aber, bei Foucault ist das ja immer ambivalent, also er stellt fest, dass Diskurse mit Macht zusammengehen und auch Dinge kreieren. Aber das ist ja auch erstmal ein analytischer Fakt, also man kann über das Reden von Sexualität herstellen, er stellt das für das 19. Jahrhundert zum Beispiel fest, als da überhaupt so etwas wie ein Konzept des Perversen etabliert wird, des Homosexuellen in einer unguten Weise. Man kann natürlich aber auch sagen, dass Diskurse etwas herstellen, das könnte ja, würde ich meinen, auch mal positiv sein. Also Foucault ist da ja ein bisschen offen. Also es ist ja nicht nur eine Verurteilung. Er stellt einfach fest, Diskurse und Macht gehen zusammen und sie stellen Dinge her.
Ja, vielleicht ist es eine Frage der Beleuchtung. Also MeToo ist mit dem Blick von Foucault auf jeden Fall ein Kampfplatz, also wo um Macht gerungen wird. Und wenn man es einerseits beleuchtet, dann kann man sich darüber freuen, dass Unterdrückte sich auflehnen gegenüber Unterdrückende. Wenn man es anders beleuchtet, dann kann man sehen, dass da eine Gesellschaft sich neue Normen gibt, die wiederum einengen können.
Und da führt das neue Buch von Michel Foucault dieses Nachdenken weiter. Die Geständnisse des Fleisches heißt das Buch. Der vierte Band von Sexualität und Wahrheit erscheint am kommenden Montag im Surkamp Verlag. Am Montag werden wir auch eine Kritik dieses Buches hier in unserem Programm in Deutschlandfunk Kultur haben. Hier im Studio waren René Agiga und Catherine Newmark. Sie hat gerade eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins zu Michel Foucault herausgegeben. Besten Dank an Sie beide.
Danke. Okay.